Otto der Dritte ist tot. Im Jahr 1002 verstirbt der junge römisch-deutsche König und Kaiser überraschend in Italien. Seine Getreuen tragen die Leiche über die Alpen in die Heimat. Ende Februar, Anfang März erreichen sie am Ausgang der Alpenstraße Polling. Dort wartet bereits der bayerische Herzog Heinrich. Für ihn scheint der Moment günstig. Otto der Dritte verstarb kinderlos, seine Nachfolge ist nicht geregelt und Heinrich will König werden.
Es gab seit Mitte des 8. Jahrhunderts ein Benediktinerkloster in Polling, das aber durch die Ungarnstürme schwer verwüstet war. Aber es waren noch ein paar Räumlichkeiten da. Was für Polling sprach, war aber ganz besonders die geografische Lage. Es liegt in Oberbayern im Landkreis Weilheim-Schongau am Ende der Alpenstraße. Also wer über die Alpen kam, kam als ersten festen Stützpunkt in Polling raus.
Die Historikerin Karin Schneider-Färber hat eine Biografie über Herzog Heinrich IV. Von Bayern und seine Frau Kunigunde von Luxemburg geschrieben.
Was auch für Polling sprach, war, dass es in der Diözese Augsburg lag. Und der Bischof von Augsburg war damals einer der frühesten Anhänger von Heinrich und hat seine Kandidatur als König unterstützt. Insofern war Polling für Heinrich der gegebene Ort, um dort den Leichenzug Otto III. Zu empfangen.
Der Bischof von Augsburg unterhält in Polling einen Herrenhof, der groß genug gewesen sein muss, um nicht nur den bayerischen Herzog mit seinem Gefolge unterzubringen, sondern auch die Getreuen des verstorbenen Kaisers. Heinrich betrauert Otto III. Und meldet seinen Herrschaftsanspruch an. Er lässt sich die Reichsinsignien aushändigen, die Krone, das Reichsschwert und das Zepter. Nur wer diese hat, kann zum König gekrönt werden. Doch ein wichtiges Herrschaftszeichen fehlt, die heilige Lanze. Im Lanzenblatt ist ein Nagel des Kreuzes Jesu eingearbeitet, so glaubt man damals. Die Lanze ist ein Zeichen für den Sieg Christi über den Tod und sollte auch das Siegeszeichen des neuen Königs sein. Der Erzbischof von Köln hat sie vorsorglich wegschaffen lassen. Heinrich nimmt kurzerhand den Bruder des Erzbischofs in Geiselhaft, um die Herausgabe der Lanze zu erpressen.
Das gelingt ihm auch. Es wird ihm später diese Insignie herausgegeben, aber er macht sich damit keine Freunde. Man merkt eben, dass er sehr selbstbewusst auftritt, sehr machtbewusst auftritt und dass er auch vor Gewalt eigentlich nicht zurückscheut, um seinen Anspruch geltend zu machen.
Heinrich hält sich für den rechtmäßigen Nachfolger Ottos. Doch einige der Großen des Reiches, das sind die weltlichen und geistlichen Eliten, lehnen ihn ab. Wohl auch, weil Heinrich kränklich ist, sehen sie in ihm nicht den geeigneten Herrscher. In Polling beginnt im Jahr 1002 Heinrichs Weg an die Macht. Daher ist Polling für ihn ein besonderer Ort, dem er verbunden bleibt. 1010 begründet er das Kloster neu als Kollegiatstift. Das heißt, die Mitglieder des Stiftes sind säkulare Kanoniker und gehören zunächst keiner Ordensgemeinschaft an.
Also man kann natürlich das jetzt auch so lesen, dass die Einrichtung des Kollegiatstifts durch Heinrich II. Auch so ein kleines Dankeschön an Polling war. Die Begründung dieses Kollegiatstifts, die später dann die Augustiner Chorherrenregel annehmen, begründet eben dann den Aufstieg des Stifts. Und die große Zeit von Polling beginnt dann eigentlich erst einige Jahrhunderte nach dem Ereignis von 1002. Vor allem im 16. Jahrhundert blüht es auf und dann nochmal eben im 18. Jahrhundert. Da entstehen dann auch die wunderbaren Klostergebäude und die wunderbare Klosterkirche. Und Polling ist dann eben bekannt auch als ein Zentrum der katholischen Aufklärung. Wissenschaftler bewegen sich dort im Klosterkonvent. Es gibt eine Sternwarte, es gibt eine riesige Bibliothek. Und die Basis für das Aufblühen des Klosters hat Heinrich II. Gelegt. Insofern kann man auch Heinrich II. Hier noch begegnen in Polling.
Das blühende Klosterleben endet mit der Säkularisation 1803. Das Klostergebäude wird verkauft. Die Stiftskirche bleibt eine Pfarrkirche. Heute ist das ehemalige Kloster zum Teil Bildungshaus der Diözese Augsburg, Hospiz und Heimatmuseum. Der Bibliothekssaal wird als Konzertsaal genutzt. Der Leichenzug Ottos III. Zieht von Polling nach Augsburg, begleitet vom bayerischen Herzog Heinrich. Denn der Thronanwärter weiß um die Macht von symbolischen Handlungen, sagt die Historikerin Karin Schneider-Färber.
Er geleitet den Leichnam Ottos III. Nach Augsburg, lässt die Eingeweide dort in der Afra-Kirche in der Ulrichskapelle bestatten und trägt zeitweise auch den Sarg Ottos III. Auf seinen eigenen Schultern und macht eine große Stiftung an die Afra-Kirche, um die Memoria für Otto III. Zu sichern. Das ist eine Stiftung, die also Priester bezahlt, die dann für Otto III. Beten sollen. Und es kommt eigentlich nur immer dem Sohn und Nachfolger zu, so eine Stellung. Und die eignet sich Heinrich ohne Königswahl schon an.
Von Augsburg zieht der Leichenzug weiter nach Aachen. Dort wird Otto III. Beigesetzt. In Aachen sind deshalb Heinrichs Widersacher versammelt. Daher begibt sich Heinrich unterdessen nach Mainz. Denn dort hat er einen wichtigen Verbündeten, Bischof Willigis. Der hat das Krönungsrecht inne und vollzieht kurzerhand die Krönung und Salbung. Von da an handelt Heinrich im Auftrag Gottes und ist dessen Stellvertreter. Mit dieser Inszenierung schafft Heinrich vollendete Tatsachen und trickst seine Gegner aus. Seine anschließende Wahl zum König in Merseburg wird als allgemeine Zustimmung inszeniert. Hier händigt man Heinrich, der jetzt Heinrich II. Ist, auch die heilige Lanze aus. Seinen Gegnern bleibt nichts anderes übrig.
Und daraus ergibt sich jetzt im zweiten Schritt die Frage, wie kann er dieses proklamierte, geistlich legitimierte Königtum jetzt auch wirklich durchsetzen und zur Anerkennung bringen. Und dazu gehört nach mittelalterlichem Verständnis, dass er die noch fehlenden Wählerstimmen einsammeln muss.
Klaus van Eickels ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Bamberg.
Die Wahl ist ein langgestreckter Prozess, es ist nicht ein punktueller Vorgang. Und genau das tut Heinrich, indem er in die Teile des Reiches reist, aus denen die Wähler bislang noch fehlten. Von Anfang an ist die Herrschaftspraxis Heinrichs II. Davon geprägt, dass er unter ständigem Druck steht, sich als Herrscher zu beweisen.
Gemeinsam mit seiner Frau Kunigunde begibt Heinrich sich also nach seiner Krönung im Juni 1002 auf einen Huldigungsumritt durch das Reich, um seine Macht zu festigen. Begleitet werden sie von ihrem Hofstaat. Der Tross kommt pro Tag etwa 20 bis 25 Kilometer voran. Der Umritt dauert bis Mitte Januar des folgenden Jahres. Eine mühsame Angelegenheit. Auch in einer Prachthandschrift ließ Heinrich seinen Anspruch als Herrscher verewigen. Das sogenannte Regensburger Sakramentar entstand nach der Königskrönung im Skriptorium des Regensburger Klosters St. Emmeram. Das Original ist ein großes, prächtiges Buch mit einem Einband aus vergoldetem Silberblech. Der Einband ist mit einem Elfenbeinrelief verziert, auf dem die Kreuzigung Christi dargestellt ist. Das kostbare Buch wird heute in der Staatsbibliothek in München verwahrt. In der staatlichen Bibliothek in Regensburg gibt es zumindest ein Faksimile des Sakramentars. Der Direktor der Bibliothek, Bernhard Löbers, hat es schon bereitgelegt.
Was ist ein Sakramentar? Das ist ein liturgisches Buch, das die Gebete enthält, die der Priester während den verschiedenen liturgischen Abläufen spricht. Das heißt, das war für eine Kirche gedacht und da hat sich Heinrich II. Selbst darstellen lassen.
Bernhard Löbers schlägt vorsichtig die Seite mit dem Krönungsbild auf. Es gehört zu den berühmtesten Königsdarstellungen des Mittelalters und zeigt anschaulich, wie Heinrich sich selbst und sein Königtum verstanden hat. Der Untergrund schimmert golden. Die Farben sind auch im Original nach so vielen Jahrhunderten noch strahlend. In der Mitte steht, relativ groß dargestellt, König Heinrich II.
Ihm wird von Christus selbst die Krone aufs Haupt gesetzt. Engel sind links und rechts, die reichen ihm mit Hilfe von zwei weiteren Männern, das Reichsschwert und die heilige Lanze, also die Insignien des Reichs sozusagen. Wenn man sich dann die Inschriften anschaut, dann kann man lesen, dass die beiden Herren, die ihm sozusagen assistieren, der heilige Ulrich und der heilige Emmeram sind. Also zwei heilige Bischöfe stützen ihn, reichen ihm die Insignien des Reichs. Er wird also inszeniert als neuer Moses, als Moseskönig. An der Jahrtausendwende dachte man, das Ende aller Zeiten ist gekommen. Und da ist natürlich jemand wie Moses, ein neuer Moses von ganz besonderer Bedeutung, weil er sozusagen das orientierungslose Volk Gottes nimmt und sozusagen durch diese wilden Zeiten führen kann. So sieht er sich selbst, so inszeniert er sich.
Die Angst vor dem Ende der Welt, die viele Menschen zu Heinrichs Zeit bewegte, beruhte auf dem Text der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Dort steht, dass nach 1000 Jahren der Teufel entfesselt und das Endgericht kommen werde. Die Menschen stellten sich das jüngste Gericht sehr anschaulich vor. Höllenqualen würden die erleiden, die nicht gottgefällig gelebt hatten. Man zählte diese 1000 Jahre ab der Geburt Christi. Über das genaue Datum waren die Theologen sich nicht einig. Und so schwebte diese Bedrohung ständig über allen. Heinrich II. Glaubte, dass von der Erfüllung des göttlichen Auftrages sein ganz persönliches Seelenheil abhängen würde. In einer Urkunde von 1005 schrieb er:
Im reich gefüllten Haus Gottes, so ist uns bewusst, sind wir die obersten Verwalter. Wenn wir die Verwaltung getreu ausführen, werden wir selig werden. Wenn wir aber untreu sind, dann werden wir in die Folterkammer hinabgestoßen und bis zum letzten Glied gefoltert werden.
Da ist es natürlich gut, wenn ihm der heilige Ulrich von Augsburg und der heilige Emmeram von Regensburg zur Seite stehen, wie auf dem Krönungsbild im Sakramentar dargestellt. Ulrich soll die Stadt Augsburg gegen die Ungarn verteidigt haben und maßgeblich am Sieg Ottos I. bei der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 beteiligt gewesen sein.
Der Ulrich zu seiner Linken ist sozusagen der Modeheilige der Zeit, wird wenige Jahre vor Entstehung dieses Bildes heilig gesprochen und gilt als Siegesheiliger. Genauso Emmeram, da wissen wir, dass er dort, wo dieses Bild entstanden ist, in St. Emmeram begraben liegt. Also das ist der eine Bezug. Und der zweite Bezug ist, dass einer seiner Vorgänger, also Heinrichs Vorgänger, Kaiser Arnulf, Emmeram sehr stark verehrt hat und ihn sozusagen die Reliquien überall mit hingeführt hat und ihn inszeniert hat als Siegesheiligen, der das Reich beschützt. Also beide heilige Bischöfe helfen ihm dabei, das Reich zu beschützen.
Heinrich ist der Stadt Regensburg und dem Kloster St. Emmeram sehr verbunden. Hier wurde er eigentlich für die Laufbahn eines Geistlichen erzogen. Das bedeutet, er ist für einen mittelalterlichen Herrscher außerordentlich gebildet. So versteht und schreibt er fließend Latein. Regensburg war bereits zu früheren Zeiten die Hauptstadt des Ostfränkischen Reiches gewesen und Hauptstadt der bayerischen Herzöge. Unter Heinrichs Herrschaft blüht Regensburg erneut auf. Seine Spuren finden sich dort noch heute, erzählt Bernhard Lübbers.
Also wir sind jetzt hier in der Klosterkirche von St. Emmeram. Hier hat Heinrich tatsächlich selbst gelebt, hier ist er erzogen worden. Und hier findet man Spuren, auch Kaiser Heinrichs II. Man sieht ihn hier in einer Darstellung des 18. Jahrhunderts. Und das zeigt, dass er Jahrhunderte nach seinem Tod immer noch präsent ist hier in der Kirche.
Neben der Klosterkirche von St. Emmeram gehört die sogenannte Alte Kapelle zu den traditionsreichsten Kirchen Regensburgs. Im Jahr 875 wurde die Stiftskirche unserer lieben Frau zur Alten Kapelle, wie sie offiziell heißt, erstmals urkundlich erwähnt. Im Laufe der Zeit verfiel das Gebäude, doch Heinrich lässt die Kirche nach seinem Regierungsantritt im Jahr 1002 wiederherstellen und nutzt sie als Pfalzkapelle. Im 18. Jahrhundert wird die alte Kapelle im Stil des Rokoko umgestaltet und so strahlt den Besucherinnen und Besuchern heute eine Pracht in Weiß und Gold entgegen. Große Figuren von Heinrich und Kunigunde finden sich links und rechts vom Hochaltar. Die Deckenfresken erzählen Legenden aus dem Leben des Kaiserpaars. Doch schon bald nach dem Beginn seiner Herrschaft wendet sich Heinrich einer anderen Stadt zu. Im Jahr 1007 gründet er das Bistum Bamberg. Regensburg tritt in den Hintergrund. Die neue Bedeutung Bambergs macht der König durch eine besondere Schenkung deutlich. 1009 geht die alte Kapelle an das Bistum Bamberg, zu dem die Kirche noch bis zur Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts gehört. Die Gründung des Bistums Bamberg ist Heinrich ein großes Anliegen. Er und seine Frau Kunigunde sind kinderlos. Für einen Herrscher des Mittelalters eine Katastrophe. Nicht nur, weil mit ihm die Dynastie der Ottonen endet, sondern vor allem, weil es Aufgabe der Nachkommen war, für das Seelenheil der Verstorbenen zu beten. Die Historikerin Karin Schneider-Färber.
Und deswegen möchte er eine riesengroße Stiftung an die Kirche machen, die ihm es ermöglicht, sozusagen die Memoria auch ohne leibliche Kinder zu sichern, über einen für ihn betenden Klerus.
Heinrich hatte eine besondere Beziehung zu Bamberg. Dort hat er auch als Kind einige Jahre verbracht. Nach seiner Hochzeit mit Kunigunde um das Jahr 1000 herum vermacht er ihr die Stadt als Mitgift. Eine problematische Ausgangslage für die Gründung des Bistums, erklärt der Historiker Klaus van Eickels.
Eigentlich hätte Heinrich II. Darüber gar nicht verfügen dürfen. Das ist das, was zur Besitzausstattung Kunigundes gehörte, wovon sie leben sollte nach dem Tod Heinrichs II. In dem gesamten nachfolgenden Verfahren der Bistumsgründung tritt Kunigunde so gut wie nicht in Erscheinung. Sie taucht nicht auf in den Urkunden als Mitstifterin, sie taucht nicht auf als Begünstigte, er sagt nicht für mein und meiner Gemahlin Seelenheil. Sie muss gute Miene zum bösen Spiel machen und mit Kaufungen wird sie dann ersatzweise erst ein Jahr später ausgestattet. Diese Bamberger Tradition, Bamberg sei eine Stiftung von Heinrich und Kunigunde von Anfang an gemeinsam gewesen, das ist die Überhöhung eines durchaus anfangs sehr konfliktträchtigen Unternehmens, das Heinrich II. Gestartet hat.
Heinrich setzt sich durch, auch gegen den Widerstand des Bischofs von Würzburg, der alles andere als begeistert ist, für die Bildung des neuen Bistums Gebiete abtreten zu müssen. Bamberg wird von Heinrich reich ausgestattet. Heute finden sich dort seine Spuren quasi auf Schritt und Tritt. Die Bauten, die nach der Gründung des Bistums entstanden, prägen das Bild der Stadt. Der Dom und die ehemalige Benediktinerabtei Kloster Michelsberg hoch über der Stadt. Wobei der heutige Dom nicht mehr das Bauwerk aus Heinrichs Zeit ist. Dieser und auch der Nachfolgebau fielen großen Bränden zum Opfer. Der heutige dritte Dom wurde 1237 geweiht. Am Adamsportal sind lebensgroße Figuren des Kaiserpaares Heinrich und Kunigunde zu sehen. Im Dom selbst steht das marmorne Hochgrab, Anfang des 16. Jahrhunderts geschaffen von Tilman Riemenschneider. Legenden aus dem Leben Heinrichs und Kunigundes sind da zu sehen, wie die der sogenannten Pflugscharenprobe.
Ende des 11. Jahrhunderts berichtete der Mönch Frutolf vom Bamberger Kloster St. Michael, dass Kunigunde dreimal vom Teufel in der Gestalt eines schönen jungen Mannes besucht worden sei, während der Kaiser abwesend war. Ein Diener hatte angeblich gesehen, wie der Teufel das Zimmer der Kaiserin verließ und berichtete dem heimkehrenden Heinrich von der angeblichen Untreue seiner Frau. Die Kaiserin wollte sich daraufhin einem Gottesurteil unterwerfen. Nachdem sie ein Gebet gesprochen hatte, schritt sie über glühende Pflugscharen, ohne sich dabei zu verletzen.
Heinrich bezeichnet seine Frau als geliebte Hausgefährtin, geliebteste Gemahlin und hehre Kaiserin, schreibt Karin Schneider-Färber in ihrer Biografie über das Paar.
Kunigunde hat eine ganz herausragende Rolle gespielt für ihn und sie begleitet ihn ein Leben lang. sehr eng. Wir wissen aus ihrem Itinerar, aus ihren Reisewegen, dass sie sich sehr häufig in seiner Nähe eingefunden hat und auch die Dinge zu lenken wusste.
Kunigunde ist in Erscheinung getreten als eine aktive Herrscherin. Sie erscheint häufig als Intervenientin in Urkunden, als Fürsprecherin und füllt damit die Rolle aus, die eine Königin an hochmittelalterlichen Höfen hatte. Man wendet sich an die Königin, die sagen kann, ja, ich entscheide das zwar nicht, aber ich werde bei meinem Mann ein gutes Wort einlegen. Und das hat dann sehr oft auch Erfolg. Und in diesen Fällen wird sie dann als Intervenientin genannt. Auf Fürsprache unserer Gemahlin haben wir dies getan.
Im Jahr 1146 wird Kaiser Heinrich heilig gesprochen, Kunigunde im Jahr 1200. Nicht nur für Heinrich, sondern auch für viele Bamberger und Bambergerinnen spielt die Kaiserin eine große Rolle. Die Verehrung für die heilige Kunigunde reicht bis in die Neuzeit. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt Bamberg zum größten Teil von Angriffen verschont.
Ja, man hat gesagt, dass die Bomber ihr Ziel nicht gefunden haben in Bamberg, dank Kunigunde, denn sie legt den Nebel wie einen Schleier über die Stadt. Und damit ist die Stadt nicht auffindbar und das erspart Bamberg die Bombardierung. Und das schreibt man eben der guten Kunigunde zu.
In Bamberg gibt es den Kunigunden- und den Heinrichsdamm, das Kaiser-Heinrich-Gymnasium und den Heinrichschor. Zu seinem Todestag im Juli wird in Bamberg das Heinrichsfest gefeiert. Seine Frau trifft man auf der unteren Brücke über der Regnitz. Dort lächelt die Statue der guten Kunigunde fast zärtlich auf die Betrachtenden hinab. In Stadt und Landkreis Bamberg heißen heute noch zahlreiche Frauen Kunigunde oder Kunigunda. Bis Ende der 60er Jahre haben Eltern ihren Mädchen diesen Namen gegeben, häufig als zweiten Vornamen. In Bamberg selbst tragen derzeit 485 Damen den Namen der verehrten Königin und Kaiserin.
Ja, ich bin Kunigunda Dierauf und ich wurde damals geboren am 7.10.48 und bin jetzt leider schon so alt. Und meine Badin hat auch Kunigunda geheißen. Und dann habe ich ganz automatisch auch Kunigunde geheißen. Und ich mache meinen Namen, wenn ich wohin komme. Ich habe als Krankenschwester gearbeitet. Wie heißt du? Den Namen hat eigentlich niemand gekannt, weil der ist eigentlich nur in der Bamberger Gegend so bekannt.
Als Mädchen wurde sie kurz Kuni gerufen. Auch zu Gundi oder Gunda wird der Name oft verkürzt. Einmal im Jahr sind die Trägerinnen des Namens nach Bamberg zum Kunigundentag eingeladen. Der ist immer um den 3. März herum. Das ist der Todestag der Kaiserin. Sie starb 1033 auf ihrem Witwensitz in Kaufungen.
Ich liebe meinen Namen und ich bin auch immer zum Kunigundentag nach Bamberg gefahren, schon mit meiner Badin. Das war immer unser Tag. Den haben wir dann in Bamberg zugebracht, da waren wir im Dom in der Messe und dann in Bamberg halt noch ein wenig rumgelaufen. Und heute gehe ich auch noch, wenn ich kann.
So ist das, was sich Heinrich und Kunigunde in ihrem Leben wohl am meisten gewünscht haben, in Erfüllung gegangen. Noch heute finden sich vielfältige Spuren von ihnen und sie sind auch 1000 Jahre nach ihrem Tod nicht vergessen.